Der S3-Podcast. Willkommen im Fokus am Montagabend. Am Mikrofon ist der Dominik Tiller. Mein Gast ist der frischgebackene Gewinner vom Schweizer Buchpreis, der Rolf Lappert. Hat die Auszeichnung gestern zu Basel für seinen Roman «Nach Hause schwimmen» gewonnen. Es ist Lebens-, die Leidens-, aber auch die Liebesgeschichte vom kleinen Wilbur. Ungewöhnlich für Schweizer Literatur ist nicht nur die raffiniert verflochtene Geschichte, die in der ganzen deutschsprachigen Literaturszene für Aufsehen gesorgt hat. Ein irisch-amerikanischer Roman von einem Schweizer Schriftsteller. Ungewöhnlich ist auch das Leben vom Autor, vom Rolf Lappert, der seit Jahren zwischen der Schweiz, Asien, USA, Südamerika und Skandinavien hin und her pendelt und momentan in Irland eine Heimat gefunden hat. Rolf Lappert, «Nach Hause schwimmen», die Lebensgeschichte vom kleinen Wilbur. Über das Buch reden wir natürlich hier im Fokus auch. Zuerst möchte ich aber über das reden, was gestern zu Basel passiert ist. Der Schweizer Buchpreis. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie den gewinnen. Nachdem ich ihr Buch gelesen habe, sie sind, wie man gestern gesehen hat, ziemlich perplex gewesen. Warum?
Nein, ich bin eigentlich nicht perplex gewesen. Ich bin ein relativ schüchterner Mensch. Und wenn 10 Kameras und 20 Mikrofone auf mich gerichtet sind, dann werde ich ein bisschen zurückhaltend. Und die ganze Situation ist zwar sehr schön gewesen, die Aufmerksamkeit, aber wenn's zu viel wird, dann ziehe ich mich fast ein bisschen innerlich zurück. Ich habe mich sehr gefreut, vielleicht hat man das nicht so gesehen, ich freue mich immer 80% innerlich und vielleicht 20% äusserlich, also sichtbar. Habe mich aber sehr gefreut. Die Spannung war auch gross gewesen bis zum Schluss, also es hat niemand gewusst, wer den Preis überkommt. Ich habe mir, muss ich zugeben, schon ein paar Chancen ausgerechnet, also grössere zumindest als beim deutschen Buchpreis, wo wir eigentlich alle mehr oder weniger sicher waren, dass der Tellkamp den Preis gönnt, was ja dann auch passiert ist. Und gestern ist die Spannung und auch die Anspannung grösser gewesen. Aber dann auch die Erleichterung.
Und auch ein bisschen die Aufregung rundum. Der erste Schweizer Buchpreis, der ist auch gerade vom ersten kleinen Skandal begleitet worden. Der Adolf Musch, der ebenfalls nominiert war, hat sich im letzten Moment aus dem Wettbewerb zurückgezogen. Die Aktion von Adolf Musch, die hinterlässt ein bisschen komischen Nachgeschmack bei Ihnen auch.
Ja, ich habe bis jetzt noch nicht gehört oder gelesen, was genau seine Beweggründe gewesen sind. Das Einzige, was mir ein bisschen sauer aufstösst, ist der Zeitpunkt, den er gewählt hat, weil man hat das ja früher können kommunizieren, dass man bei dem ganzen Trubel, wo ja nicht so riesig war, also für uns Autorinnen und Autoren ist das absolut im verträglichen Rahmen gewesen. Er hat ja vorher können sagen, er will sich dem Medienrummel nicht aussetzen, wobei eben der Medienrummel gar nicht so riesig war. Was er genau gesagt hat, wieso dass er sich zurückgezogen hat, das weiss ich nicht und kann es darum auch nicht kommentieren. Aber wie gesagt, der Zeitpunkt ist ein bisschen ungünstig gewählt. Mhm.
Es wäre ja auch etwas anderes, wenn der Herr Musch den Preis gewonnen hätte und ihn nicht angenommen hätte. Man hat aber jetzt so halt eher das Gefühl, dass er am Samstag erfahren hat, dass er nicht gewinnt und dann so ein bisschen beleidigt reagiert hat. Ja. Darum, in dem Fall ist es dann halt eher ein Schweizer Provinzboss. Aber was ich auch noch finde, das Problem an dem Ganzen ist, dass der Adolf Musch dann plötzlich die ganze Veranstaltung so quasi in ein komisches Licht drückt. Dabei gehören ja so Auszeichnungen im Kulturbetrieb doch auch längstens dazu, egal jetzt ob im Film oder in der Musik oder eben in der Literatur. Ist das für Sie jetzt auch, also hinterlässt das Ganze auch so ein bisschen einen bitteren Nachgeschmack?
Jetzt wegen Musch? Mhm. Wegen dieser Aktion?
Nein. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, Sie haben sich dann plötzlich auch so eine Art wie entschuldigt dafür, dass Sie jetzt den Preis gewonnen haben, weil vielleicht die leicht dünkelhafte Schriftstellergarde das verlangt, weil da alle relativ schnell Ausverkauf gerufen wird, sobald jemand ein bisschen starkes Scheinwerfer vielleicht geraten.
Nein, ganz und gar nicht. Also ich habe mir auch dann noch Mühe gegeben, wenn das so übergekommen ist, das richtig zu stellen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut natürlich über den Preis. Das Einzige, was ich auch im Vorfeld immer wieder gesagt habe, ist, die ganze Situation, dass man als Schriftsteller ein Buch schreibt und das Buch wird veröffentlicht und es kommt gut an bei den Kritikern und bei den Lesern, und das ist ja nicht nur mit meinem Buch so gegangen, dass man also einfach ein Buch schreibt und dann in die quasi Konkurrenzsituation manövriert wird, durch so einen Preis eben dann auf eine Longlist gesetzt wird und dann heisst es auch, wer kommt jetzt auf die Shortlist und wer geht quasi raus und wer macht das Rennen, wer schlägt die anderen, also so wie in einem Sportwettkampf. Und da ist jetzt halt gleich gewesen. Es gibt dann am Schluss einen Sieger und es gibt Verlierer, wobei ich den Ausdruck eben vermeiden will. Aber es ist die Situation, wo man als nicht nur glaub, Schriftsteller, als Künstler überhaupt nicht besonders gern hat.
Auf das möchte ich gerade schnell eingehen. Also die Literatur betreibt, denke ich, hat halt grundsätzlich ein bisschen Angst vor dieser Preisenglamour. Wieso ist denn das so?
Keine Ahnung, vielleicht liegt es daran, dass Schriftsteller Leute sind, Menschen sind, die teilweise jahrelang im stillen Kämmerli sitzen und schreiben und viele davon, ich gehöre auch ein bisschen dazu, würden eigentlich am liebsten in dem Kämmerli bleiben und das nächste Buch schreiben und mit dem ganzen Vermarktungsrummel gar nichts zu tun haben. Aber es gehört irgendwie zum Geschäft. Mhm. Also es ist ja ein Geschäft. Man muss ja auch schauen, dass man Geld verdient. Es langt ja nicht nur, wenn man schöne Bücher schreibt. Man muss ja irgendwie auch die Leute erreichen. Man macht ja auch viele Lesungen. Etwas sehr Schönes, auch sehr anstrengend. Aber das Zusammentreffen mit den Lesern, mit Buchhändlern, die engagiert sind, die sagen, das ist mein Lieblingsbuch vom Frühling gewesen, wie es jetzt bei mir war, das gibt auch wieder Auftrieb. Das sind immer schöne Erlebnisse. Aber es gibt sicher in dem Metier mehr Leute, die es vorziehen würden, nicht im Blitzlicht gewittert zu stehen und nicht im Medienrummel ausgesetzt zu werden.
Nehmen wir doch auch den Preis als das, was er eigentlich ist. Es ist nämlich einfach ein Preis für ein außergewöhnliches, für ein gutes Buch, das Sie gewonnen haben. Und ich glaube, auch Adolf Musch weiss, dass Aufmerksamkeit, mediale Beachtung halt eben schlussendlich doch das Ein und Alles ist für einen Schriftsteller, respektive für sein Buch, wenn es darum geht, dass das Buch auch gelesen wird. Buchhandlungen, die stellen jetzt das Werk, ihres Buch, das schon im Frühling erschienen ist, natürlich auch nochmal prominent in ihre Schaufenster. Sind Sie eigentlich vorbereitet auf ein Leben als Literaturstar?
Ja, ich weiß nicht, ob man sich darauf vorbereiten kann. Ich schreibe ja schon sehr lang, habe auch lang geschrieben und bin nicht im Mittelpunkt gestanden. Ja, mit den zwei Romanen, die ich 1994 und 1995 veröffentlicht habe, keinen riesen Erfolg gehabt. Ja, ich hatte schöne, gute Besprechungen gehabt, aber die Verkäufe sind mittelmässig geblieben. Ich habe ein paar Lesungen gemacht, aber ich bin jetzt nicht im Rampenlicht gestanden mit meinen Büchern. Ich glaube, man ist entweder der Typ, der gut und gern mit dem umgeht, oder man ist der Typ, der gar nicht gern umgeht damit und sich
wieder zurückzieht.
Und ich bin so in der Mitte, ich mache es nicht wahnsinnig gern, aber ich mache es. Und nochmal, ich finde den Schweizer Buchpreis eine absolut tolle Sache und eine wichtige Sache. Also der Schweiz steht es gut an, dass sie auch einen Buchpreis hat. Nachbarländer wie Deutschland, Frankreich, England hat eine alte Tradition. In Amerika gibt es sehr gute Buchpreise. Also ich finde das eine tolle Sache. Und es ist natürlich ein Preis, wo auch das Geschäft ankurbelt. Und ich meine, der Verlegerverband und Buchhändler und Verlegerverband hat den auch aus dem Grund initiiert, dass das Geschäft angekurbelt ist.
Und das gelesen wird.
Das muss man wissen.
Das kann man auch
sagen. Klar, ja, das kommt noch dazu. Also wenn jetzt Leute in die Buchhandlung gehen und sagen, ich habe gestern im Tagesanzeiger gelesen, dass das Buch jetzt den Preis bekommen hat, das würde mich interessieren, dann ist das eine tolle Sache. Ich hoffe nur, dass das eben Leute auch in die Buchhandlung gehen und nach meinem Buch vielleicht Ausschau halten und dann noch ein anderes nehmen. Oder meins nicht und dafür ein anderes. Also Leute überhaupt wieder mal in die Buchhandlung gehen.
Ich würde gerne noch ganz kurz bei dem bleiben, was Sie vorher gesagt haben, also bei dieser Ambivalenz zwischen dem Schriftsteller, der eigentlich ein ruhiges Leben abseits von der Öffentlichkeit führen will, der als Chronist oder als Beobachter arbeitet. Aber eben auch medial sollte stattfinden. Wie versuchen Sie denn da konkret eine Balance zu halten oder zu finden?
Also die fällt relativ leicht. Das ist alles im absolut verträglichen Rahmen geblieben. Ich musste an der Buchmesse in Frankfurt präsent sein, hatte dort ein paar Termine gehabt, aber auch alles sehr überschaubar und immer mit netten Leuten. Also, der Daniel Kehlmann hat ja sich zum Buchpreis in Deutschland geäussert, dass ein unwürdiges Schauspiel sei für die Autorinnen und Autoren. Ich habe das überhaupt nicht so empfunden. Also ich habe mich nie irgendwie benutzt gefühlt.
Vielleicht kommt Ihnen da ja auch so eine gewisse Erfahrung und Ihres Alter entgegen. Sie sind das Jahr 50 geworden.
Sie werden 50. Am 21. Dezember.
Okay, Sie werden 50. Es hat ja in der Vergangenheit auch in der Schweiz Leute gegeben, die schlecht mit dem Literaturrummel zu Schlag gekommen sind. Und so in Jenny zum Beispiel. Da haben wir manchmal ein bisschen das Gefühl gehabt, die hat jetzt den Boden unter den Füßen verloren.
Ja.
Sie sind ja wahrscheinlich aber auch, oder Sie haben den Vorteil, Sie können nachher wieder gehen. Sie leben in Irland.
Genau, also ich lebe in Irland, bin wahnsinnig viel unterwegs. Jetzt seit das Buch draussen ist sowieso, also viel Lesereisen, viele Termine. Ich gehe jetzt dann für 3 Monate auf Südafrika, um in Ruhe am neuen Roman zu schreiben. Also ich habe schon immer die Fluchtmöglichkeiten und die Rückzugsmöglichkeiten mehr offen behalten und habe jetzt ganz normal, wie man das macht, wenn man ein aktuelles Buch hat, eine Lesereise gemacht, Deutschland und Schweiz, und habe ein paar Termine wahrgenommen, wie der zum Beispiel jetzt, und finde das auch völlig in Ordnung. Mhm. Und nachher kann ich, wie Sie gesagt haben, gehen und habe meine Ruhe und kann arbeiten. Und das nächste Buch kommt vielleicht, wenn es gut läuft, 2010. Bis dann habe ich mich längstens erholt von diesem Trubel.
Das nächste Buch kommt 2010, sagen Sie. Das ist eine relativ kurze Spanne zwischen dem, was erschienen ist. Das letzte Buch hat ein bisschen länger gebraucht. 13 Jahre haben wir nicht mehr gehört von Ihnen, respektive nicht mehr können lesen. Umso fulminanter ist jetzt Ihr Comeback ausgefallen. Nach Hause schwimmen ist im ganzen deutschsprachigen Raum, vor allem auch in der deutsche Literaturkritik recht euphorisch besprochen worden. Für mich ist es wie immer nicht ganz einfach, den Plot einigermaßen Kraft weiterzugeben. Wir haben es schon vorher gesagt, es ist die Geschichte vom kleinen Wilbur, der schon bei seiner Geburt mit dem Tod konfrontiert wird. Dort stirbt seine Mutter. Er selber hat von Geburt an keine grosse Lust aufs Leben, wo er vom Kinderheim über Pflegeeltern in diverse Heime und Besserungsanstalten führt. Man hat ein bisschen das Gefühl, der Wilbur muss erwachsen werden, bis er einigermaßen lebenstauglich wird. Vielleicht können Sie kurz übernehmen, Rolf Lappert, und all denen, die das Buch nicht gelesen haben, ein bisschen schmackhaft machen oder erzählen, was für Sie die Hauptstränge von Wilbur seiner Lebensgeschichte sind.
Die Hauptstränge, also ein grosses Thema vom Buch vielleicht, ist Verlust. Also es geht in diesem Buch darum, dass der Wilbur immer wieder Menschen verliert. Kaum hat er sich an jemanden gewöhnt. Er ist ja sehr verschlossen und er lässt eigentlich niemand auf sich zu. Und wenn er dann einmal so weit ist, dass er zum Beispiel seine Grossmutter an sich heranlässt, als kleiner Bub, stirbt sie bei einem Autounfall, dann kommt er in eine Pflegefamilie. Also er macht so Stationen durch und hat eigentlich immer Leute, die sich um ihn kümmern, die ihn auch gerne haben und ins Herz schliessen. Und dann passiert irgendetwas und er steht wieder allein da. Und das zieht sich eigentlich durch das ganze Buch durch. Und irgendwann zieht er sich dann auch so zurück. Er ist dann irgendwann in einem Hotel in Brooklyn, wo...
Das Hotel der alten Männer.
Genau, Hotel for Men Only, was es in den USA gibt oder zumindest gegeben hat. Mies in Brooklyn ist fiktiv. Und dort ist er angestellt als Mädchen für alles, also macht dort so Putzarbeiten und kleine Reparaturen und fühlt sich dort so wohl, dass er sich sogar vorstellen kann, selber mal 70, 80 zu sein und in dem Hotel so seinem Lebensende entgegenzudämmern. Und er findet auch nichts Schlimmes dabei und muss dann von ein paar von diesen alten Männern, die in dem Hotel wohnen, und von einer jungen Frau, von der Amy, quasi ins Leben zurückgezerrt oder gestoßen werden.
Was mir auch aufgefallen ist im Buch, das wird einem erst so ein bisschen im Verlauf vom Buch klar. Er selber ist eine Person, die eigentlich am fast allen Menschen misstraut, die sich ein bisschen auch quasi weigert, am Leben teilzunehmen. Aber umgekehrt übt er selber eine grosse Anziehungskraft auf alle anderen Menschen aus. Was ist da dahinter gestanden beim Schreiben?
Ja, die Idee dort ist, dass der Wilber im Verlauf vom Buch auf verschiedene Menschen trifft und in diesen Menschen spiegelt sich eigentlich all seine Probleme. Also er trifft ja meistens auf Leute, die selber eine tragische Lebensgeschichte hinter sich haben oder zumindest drinstecken. Und eine Spiegelung, also die Leute sind ähnlich verzweifelt. Es gibt viele Leute, die am Leben verzweifeln. Es gibt Leute, die trinken. Es gibt Leute, die mit dem Gedanken spielen, sich umzubringen. Das ist ja beim Wilber auch immer der Fall, seit er ein kleiner Bub ist. Also nachdem dann auch noch Grossmutter gestorben ist, seine geliebte Orla, wünscht er sich, also er liegt zur Nacht im Bett und betet quasi zu Gott, er möge ihn zu sich holen, also er will sterben, dass er in den Himmel kommt, wo er sich vorstellt, wartet seine Mutter und eben Grossmutter offen. Also er stellt sich das Leben im Himmel viel besser vor, als das, wo er eigentlich leben sollte. Und all die Leute, die er trifft, haben zum Teil ähnliche Schicksale, ähnliche Sorgen. Ähnliche
also man kann eigentlich sagen, es wimmelt in ihrem Buch auch sonst, also nebst dem Wilber, so von Figuren, die ziemlich schlecht mit dem Leben zu Schlag kommen. Ein Haufen, die auch, man kann sagen, vom Leben beschissen werden. Sind die Verlierer für Sie als Schriftsteller die spannenderen Menschen?
Absolut. Also ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige. Das ist einfach interessanter. Also irgendjemand hat gesagt, ich finde es spannender, Menschen zu folgen, wenn sie in Abgründe steigen. Über einen glücklichen Menschen schreiben, dem alles gelingt, der nie aneckt, kein Problem hat, wäre wahrscheinlich sehr langweilig. Ich identifiziere mich auch lieber mit Menschen, die ab und zu scheitern, jetzt nicht absolute Verlierer, obwohl die im Buch auch vorkommen. Aber literarisch gibt es so eine Figur viel mehr her, das ist klar.
Es sind, wie gesagt, ganze Haufen Figuren in Ihrem Buch, wo man zuerst so ein bisschen als vermeintliche Randfiguren wahrnimmt, die dann aber gleich recht wichtig werden oder zu Hauptfiguren werden, weil sie denen allen so viel Platz geben, weil sie die auch alle sehr ausführlich und sehr genau beschreiben. Sie verlangen aber auch vom Leser ziemlich viel Übersicht. Ich hätte mir manchmal so fast schon ein Glossar gewünscht hinten dran. Denken Sie denn eigentlich auch an das, an Leser, wenn Sie schreiben?
Nein, beim Schreiben selber eigentlich nicht. Also ich schaue schon, dass ich nicht so verschachtelt schreibe oder so kompliziert, jetzt auch vom Stil her, also nicht avantgardistisch probieren zu schreiben, dass ich es am Leser nicht allzu schwer mache. Das mit den Figuren völlig, das passiert manchmal fast unbeabsichtigt. Auch, dass Nebenfiguren grösser werden, dass ihre Geschichte noch erzählt wird, dass die Nebenfiguren zu Hauptfiguren werden, das passiert beim Schreiben immer wieder. Also, dass man eine Figur hat und eigentlich denkt, jetzt geht der Wilber weiter und die Figur bleibt zurück. Und dann irgendwann, es kann 3-4 Kapitel später sein, meldet sich die Figur wieder. Und da kann man gar nichts dagegen machen. Die will zurück ins Buch und will ihre Geschichte noch weiter erzählt haben. Das ist mir bei einer Figur extrem so gegangen. Die Alice Cruikshank, die in dem Waisenhaus mit ihrem Mann arbeitet und den kleinen Wilber eigentlich adoptieren will. Und das gelingt dann nicht, weil die Eltern von der Mutter von Wilber, die gestorben ist, also die Grosseltern von Wilber, sich melden und ihn auf Irland holen. Und die Alice Cruikshank, die taucht viel später im Buch wieder auf, weil sie will wissen, was ist mit dem kleinen Kind in Irland passiert, wo ich vor mehrere Jahre wollte adoptieren.
Das starke Leiden nochmal von all diesen Personen, vor allem aber auch von Wilber, jetzt mal abgesehen von autobiografischen Parallelen, schöpfen Sie denn da aus einem eigenen Leidensfundus oder beobachten Sie einfach Leidensgeschichten rund um Sie herum und bringen die dann auf Papier?
Also einen eigenen Leidensfundus habe ich glücklicherweise nicht. auch meine Kindheit ist absolut glücklich verlaufen. Keine grossen Schicksalsschläge müssen erleiden. Nein, das ist wirklich... Weil halt das Thema, ich habe wirklich ein Buch schreiben, wo ich es am Held von Anfang an, ich habe entschieden, dass ich mal eine Geschichte erzähle von der Geburt an, den Held begleiten und es dem Held so schwer wie möglich machen. Mhm. Also gerade die Mutter stirbt bei der Geburt, er ist eine frühe Geburt, er kommt im Brutkasten, er ist immer der Kleinste, in der Schule wird er immer gehänselt und eben die wichtigen Menschen verschwinden alle aus seinem Leben. Der Vater verschwindet ja aus dem Krankenhaus, nachdem er vom Tod von seiner geliebten Frau erfährt, taucht jahrelang nicht auf, der Wilber muss ihn dann im Verlauf des Buches suchen. Also eben, Verlust ist halt das grosse Thema. Mhm. Aber es hat auch viel Komik in diesem Buch, das hätte ich noch betonen.
Man sollte ja nie den Schluss verraten, machen wir natürlich auch nicht, aber immerhin, nach so viel Tragik, nimmt das Leben von Wilber irgendwann eine bessere Wendung. Jetzt, Happy Ends in Büchern sind ja eigentlich eher selten. Vielleicht, weil ein glückliches Ende ein Buch fast ein bisschen harmlos macht. Mhm. Weiss es nicht, hat es da Mut gebraucht?
Ja, ich habe mir lange überlegt, ob ich das Buch so enden soll. Und ich muss sagen, ich bin ein Fan von Hollywood-Filmen, also wenn sie gut gemacht sind. Und es stimmt nicht, dass aus Hollywood nur Schrott kommt, ganz und gar nicht. Es kommen ganz tolle Filme und die Filme haben oft ein Happy End und ich habe überhaupt nichts gegen ein glückliches Ende. Also ich gehe sehr gerne aus dem Kino mit einem guten Gefühl. Wenn es ein guter Film ist, gehe ich auch gerne aus dem Kino, wenn es jetzt ein trauriges Ende genommen hat. Aber eigentlich lieber mit einem Happy End. Und nach dem, was ich am Wilber auf diesen 544 Seiten alles angetan habe, habe ich gefunden, ich kann den jetzt nicht einmal in einer ungewissen Situation lassen. Ich muss relativ deutlich schreiben, es geht ihm jetzt besser. Er hat zumindest Aussicht auf ein glückliches Leben.
Es gibt einen Charakter, da noch ganz kurz, bevor wir den ersten Musiktitel hören, der relativ schwungvoll durchs Leben gleitet in ihrem Buch. Das ist Amy Ward, die dann nach langem Hin und Her und Auf und Ab schlussendlich mit dem Wilber zusammengefunden. Und ich vermute jetzt mal, es ist kein Zufall, dass sie sich Musik von der Amy Mann wünscht. Oder hat der Name überhaupt nicht mit dieser Figur im Buch zu tun?
Mal, also die Amy so geschrieben, die schreibt sich ja nicht A-M-Y, wie eigentlich Amy...
Nicht wie Amy Winehouse, sondern genau, A-I-M-E-E.
Mit Doppel-E, genau. Wo dann viele Leute eben meinen, man spreche es Amy, also Französisch aus, und das muss ich öfters mal korrigieren. Und darum habe ich mir jetzt von der Amy Mann ein Lied gewünscht, dass alle Zuhörer jetzt wissen, das kann man auch so aussprechen.
Okay, ja. Die Amy Mann im Fokus auf Wunsch vom Schriftsteller und Bestsellerautor Rolf Lappert. One is the loneliest number.
It's the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. It's just no good anymore since you went away. Now I spend my time just making rhymes of yesterday. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number you'll ever know.
Divided by two.
One is the loneliest number. Auf Wunsch von meinem Gast hier im Fokus, Rolf Lappert, der für seinen Roman «Nach Hause schwimmen» gestern den Schweizer Buchpreis gewonnen hat. Wir haben vorher von dem nicht ganz oder nicht immer ganz einfachen Spagat zwischen medialer Öffentlichkeit, die das Buch braucht, dass es gelesen wird, geredet. Andererseits sind sie ja nicht der einzige Schriftsteller, der sich nicht besonders wohlfühlt im Rampenlicht. Jetzt muss man aber auch noch sagen, ihr Buch, das hat schon vor dem Schweizer Buchpreis für viel Aufsehen gesorgt, ist auch in Deutschland im Feuilleton gefeiert worden. Es sind, glaube ich, auch schon 40'000 Exemplare ausgeliefert oder verkauft worden. Das ist wahnsinnig viel.
Ja, wir sind alle zufrieden, ja, der Verlag.
Es geht mir jetzt auch nicht darum, ihren Lohnausweis auszubreiten, aber die wenigsten Leute wissen, was schlussendlich bei einem Buch für einen Schriftsteller übrig bleibt. Wie viel bleibt ihnen denn jetzt von einem verkauften Exemplar?
Das fängt in der Regel an, dass der Autor am Anfang, glaube bei der ersten Auflage, das sind immer so im Schnitt 5'000, 9% und dann 10% und glaube am Schluss 12 bis 12,5% vom Ladenpreis.
Das wäre jetzt auf 40 Franken, wo das Buch in der bunten Version etwa kostet, ja, wäre das etwa rund 5 Franken, ist das?
Ungefähr, in etwa,
ungefähr,
ja,
das. Ja. Was auch außergewöhnlich ist für einen Schweizer Autor, ist, dass er in Fremdsprache übersetzt wird. Das passiert jetzt bei Ihnen, glaube ich, gerade. Man ist in Verhandlungen, ins Schwedische, ins Norwegische, ins Finnische. Das gibt dann nur einen ganz anderen Schub. Was erwartet Sie sich da davon?
Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Man hat jetzt, also Holland hat auf jeden Fall einmal die Übersetzungsrecht gekauft. Die skandinavischen Länder sind sehr interessiert. Das scheint irgendwie ein Thema zu sein, wo sie interessiert. Wie gut sich das Buch dann verkauft, das kann man nicht abschätzen. Also die warten sicher nicht jetzt auf einen Rolf Lappert, der mit seinem Roman in Finnland in den Buchläden liegt.
Aber haben Sie denn jetzt so die wirtschaftliche Unabhängigkeit oder Freiheit erreicht, die man als Schriftsteller ja sicher gerne nimmt oder auch braucht, um sich eben voll und ganz zum Schreiben können zu widmen?
Ja, mittlerweile glaube ich schon. Also wenn jetzt nicht die nächsten 5 oder 10 Jahre ein absoluter Einbruch passiert, dann glaube ich schon. Man hat ja auch das Glück, dass man dann ab und zu wieder einen Literaturpreis bekommt.
Wo mit 50'000 Franken dotiert ist.
Ja, oder ein Werkjahr oder so ist irgendein Unterstützungsbeitrag von einem Kanton oder vom Bund. Man hat so Stipendien, dass man einen Monat im Ausland kann verbringen und so weiter.
Das haben Sie jetzt eben gerade gemacht, glaube ich, kürzlich. Und ja, zwar in Lettland. In Lettland. Das finde ich noch spannend. Also in einem sogenannten Schriftstellerhaus haben Sie können leben. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das ein Schriftsteller-WG, wo jeder den ganzen Tag vor seinem Manuskript brütet und am Abend kommen wir dann zusammen und ist zusammen zur Nacht?
Im besten Fall sollte es so ablaufen. Ist natürlich in den wenigsten Fällen genau so. Obwohl ich relativ fleissig war, aber es ist auch die Meinung, durchaus, dass man das Land ein bisschen besichtigen soll. Also wir haben dann mit diesen sehr netten Leuten, die das Haus führen, auch Ausflüge gemacht. Als ich dort war, war noch eine tschechische Lyrikerin dort und ein belgischer Autor, ein deutscher Übersetzer, am Anfang noch zwei Schweizer Autoren. Der Dominik Berne und Urs Faes. Und dann hat man natürlich etwa die mal zusammen gegessen oder hat irgendetwas unternommen. Aber man hat natürlich auch ein bisschen am eigenen Buch geschrieben.
Mhm. Man weiss von Ihnen, dass Sie eigentlich ständig auf Reisen sind. Wenn Sie nicht auf Reisen sind, dann sind Sie nicht unbedingt in der Schweiz, sondern eben in Irland. Dort leben Sie seit ein paar Jahren. Sie haben auch mal gesagt, dass Ihnen die Distanz zu der Schweiz, zu Land und Leuten hilft in Ihrem Leben als Schriftsteller. Wie meinen Sie das?
Also eigentlich gar nicht unbedingt die Distanz zu der Schweiz, die Distanz zum normalen Leben allgemein. Also auch jetzt, wo ich in Irland bin, bin ich immer noch sehr viel unterwegs. Ich gehe sehr gerne im Winter fort, wenn das Wetter ungemütlich wird, und miete mir irgendwann ein Häuschen. Am liebsten halt im Süden, wo es ein bisschen angenehm ist vom Klima her. Und schreibe dort in Ruhe an meinem Roman. Also das bedeutet dann eben auch die Ruhe eben ohne Telefon und ohne, dass man jetzt jeden Tag Tageszeitung kaufen oder man hat auch keinen Fernseher. Also man hat wenig Ablenkung.
Das trifft so ein bisschen auch das Bild vom vom Schriftsteller, wo vielleicht der Laie oftmals auch hat, wo man aber nie so richtig weiss, ob es ein romantisch verklärtes Bild ist. Also quasi der Eigenbrötler, der wirklich sich abgrenzt und weg von aller Öffentlichkeit sich quasi verschanzt. Ist das bei Ihnen?
Ja, wobei ja viele Autoren das auch in der Schweiz machen. Also irgendjemand völlig einsam leben. Das könnte man ja auch. Man könnte ja auch in Jura auswandern und jedes altes Bauernhaus kaufen und sich dort verkriechen.
Das wollen Sie allerdings nicht. Im Ausland werden Sie schon fast gar nicht mehr als Schweizer Schriftsteller wahrgenommen. Ist denn das Label Schweizer Schriftsteller für Sie eher etwas, was Sie nicht nötig haben? Wo eher ein Hindernis sogar?
Nein, gar nicht. Also ein Hindernis sicher nicht. Ich bezeichne mich einfach selber nicht, also wenn ich mich jetzt überhaupt müsste bezeichnen, muss man ja relativ selten machen, dann würde ich mich als europäischen, deutschsprachigen Schriftsteller bezeichnen.
Und Sie schreiben alles andere als Schweizer Geschichte, also Ihre Bücher oder respektive jetzt gerade vor allem Ihr neuestes Buch, das ist eigentlich ein irisch-amerikanischer Gesellschaftsroman. Sind Ihnen denn die Länder unterdessen auch näher als die Schweiz? Sie schreiben ja da völlig also über Sachen, die man als Schweizer eigentlich gar nicht kann wissen kann, wenn man in der Schweiz lebt.
Ja, ich weiss gar nicht, ob sie mir näher sind. Sie sind mir einfach als Schauplatz näher. Also sie interessieren mich als Schauplatz mehr. Die Schweiz ist mir als Schauplatz für einen Roman zu eng. Also die sprichwörtlich Enge von der Schweiz, die spüre ich nie, wenn ich in der Schweiz bin. Ich fühle mich sehr wohl da, immer wenn ich da bin. Aber ich kann mir zumindest im Moment nicht vorstellen, einen Roman zu schreiben, der in der Schweiz spielt.
Angesiedelt ist. In welchem Moment ist denn der Rolf Lapper ein Patriot?
Ein Patriot bin ich natürlich, wenn Nazi spielt. Also der kann ich.
Auch wenn es gegen Irland spielt. Was ja, dann immer mal wieder passiert ist.
Ja, also dann ist wirklich das Herz zweigeteilt, weil Tiere sind mir eben als Fußballteam auch sehr sympathisch. Das sind ja immer eigentlich die Underdogs, wie halt die Schweizer auch. Und dort weiss ich wirklich nicht. Am liebsten ist mir immer, wenn es unentschieden ausgeht.
Sie spielen ja, glaube ich, selber in der Schriftsteller Fußballnationalmannschaft linke Außenverteidiger.
Ja.
Wie oft?
Ja, jetzt in den letzten ein paar Mal. Also wir hatten das kleine Turnier noch gehabt in Wien, jetzt im Mai. Und ich weiß nicht, wie lange meine Knöchel noch mitmachen. Ich habe eine alte Verletzung, auch vom Shooten, von einem linken Grümpelturnier in Zürich. Und die heilen nicht und die machen mir schwer zu arbeiten.
Also, wann merken Sie denn in Irland, in Ihrer Wahlheimat, dass Sie Schweizer sind?
Das vergesse ich irgendwie. Also klar, wenn ich im Internet surfe, gehe ich immer ein bisschen schauen, was so passiert. Ich bin auch durchaus interessiert daran, was politisch in der Schweiz passiert. Ist oft sehr spannend, auch jetzt wieder.
Also jetzt gerade mit dem Rücktritt vom Bundesrat Schmid, meinen Sie das?
Ja, zum Beispiel. Und die riesige Diskussion, jetzt, ob der Blocherrecht wieder ins Rennen geschickt wird, was jetzt immer
absurd stimmt. Denn, das nehme ich jetzt gerade ein Wunder, stimmt da als Auslandschweizer mit dieser gewissen Distanz, mit was für Problemen sich da die Schweiz wieder umschlägt?
Ja, staunen tue ich eigentlich schon lange nicht mehr. Also, die zum Teil provinzbossenartigen Vorfälle, die amüsieren mich. Aber grosses Staunen versetzt es mich eigentlich nicht mehr.
Sie haben vorher gesagt, die Einsamkeit, die Abgeschiedenheit zum Teil, die befruchtet Sie quasi in Ihrem Beruf als Schriftsteller. Abgesehen von dieser Einsamkeit, die Sie offenbar in Irland auch gefunden haben, Sie leben relativ abgeschieden in einem Cottage, ist Irland grundsätzlich ein fruchtbarer Boden für Sie oder überhaupt für Schriftsteller? Auch mit den Geschichten, die dort liegen.
Also mir ist es einfach so gegangen, als ich 1999 das erste Mal auf Irland bin und bin ein Zeitchen dort rumgefahren auf der ganzen Insel, habe ich sofort gewusst, irgendwann, noch nicht gerade, aber irgendwann, werde ich ein Buch schreiben, wo Irland ein Schauplatz ist, weil es einfach so atemberaubend schön ist. Und weil es eben Gegenden hat, wo sehr abgelegen sind. Und das hat so ein bisschen eine Ähnlichkeit mit zum Beispiel der Wüste von Arizona, wo ich auch war, bevor ich 1994 den Roman geschrieben habe, wo in der Wüste von Arizona spielt. Da bin ich auch durchgefahren und gewusst, da kommen mir Geschichten in den Sinn und das wird auf jeden Fall ein Schauplatz von einem Roman sein. Und das ist mir in Irland genauso gegangen.
Man sagt ja von ihrem Stil, ich weiß nicht, ob das nur die Journalisten sagen und sie das würde ich verneinen, aber man tut sie so ein bisschen in die angelsächsische Literatur richtig oder platziert sie dort. Ja. Die verschachtelten Gesellschaftsromane nehmen wie einen John Irving Fall immer wieder. Der Philip Roth haben sie selber immer gerne ins Spiel gebracht, weil das glaube ich einfach...
Das stimmt nicht. Ich bringe den Philip Roth ins Spiel, wenn ich nach meinen Lieblingsautoren gefragt werde. Dass mein Buch mit Büchern von Philip Roth vergleichen, das würde ich mir nie erlauben.
Im Gegensatz zu einem Philip Roth beispielsweise, hat man bei ihnen nicht das Gefühl, dass sie direkt auf politische Ereignisse reagieren. Oder sehen Sie das anders?
Nein, das stimmt völlig. Also mein Buch ist auch ziemlich frei von quasi Markstein, also man kann gar nicht recht bestimmen, wann spielt jetzt das Kapitel. Natürlich sind die rückblendenden Kapitel, wo 1980 anfangen mit der Geburt von Wilber, immer auch überschrieben mit der Jahreszahl, wo das spielt. Das ist aber dann so ziemlich der einzige Anhaltspunkt, wo man hat auf die Zeit, wo es spielt. Man hat ab und zu noch, zum Beispiel, nehme ich mal Bezug auf einen Song von der Sinéad O'Connor, der gerade rauskommt und wo der Wilber dann am Radio gehört, zusammen mit der Grossmutter. Dann kann man das auch etwa festmachen, zeitlich. Aber sonst habe ich grosse Ereignisse eigentlich ausblendet.
Also quasi die Aktualität fließt in dem Sinn nicht so stark rein, wie es jetzt eben bei irgendeinem Autor, wo wir vorher davon geredet haben.
Weil eben Geschichten von den Menschen in dem Roman so im Vordergrund stehen. Das habe ich auch wählen. Also ich habe die nicht noch wählen, quasi überbieten mit riesigen Ereignissen zum Beispiel in der Weltgeschichte.
Wo holen Sie sich denn die Inspiration oder die Lebensgeschichten, die Figuren? Auf Reisen?
Also es hat eigentlich, glaube ich, keine Figur in dem Buch, wo basiert auf einem Menschen, den ich mal getroffen habe. Es ist alles fiktiv.
Das heisst, Sie können Ihre Bücher überall schreiben. Sie haben vorher gesagt, Sie gehen jetzt in 3 Monaten in eine Lodge auf Südafrika, in der Nähe vom Krüger Nationalpark, wo die wilden Tiere vorbeilaufen. Dort hat es keine Menschen rum.
Also es hat ein paar Menschen rum, Freunde, die diese Lodge führen. Aber so ist es.
Wieso ist denn das für Sie ein guter Ort zum Schreiben?
Weil ich dort eben genau die Ruhe habe, die ich brauche. Ich bin sehr, sehr empfindlich, was Ablenkung betrifft.
Also die Umgebung fließt dann nicht direkt ins Buch hinein, sonst würde sie dann einen Hemingway-Abenteuer-Roman
geben. Genau, also okay. Es kommen auch im nächsten Buch keine Giraffen vor.
Es kommen zwar im nächsten Buch Tiere vor. Genau. Ich habe gelesen, es ging ums Schlachten von Tieren, um die industrielle Fleischherstellung. Ja, gut, eine rechte Herausforderung für einen Vegetarier.
Das ist ein winziger Strang von dem Roman. Die eine Figur arbeitet einmal eine Zeit lang in einem Schlachthaus und erzählt auf etwa 3 oder 4 Seiten von ihren Erlebnissen. Und das ist dann aber auch.
Und sie spielt wieder in Irland?
Es sind die 2 Hauptfiguren, Brüder und Schwester, die auf einer Farm, also auf einem Bauernhof, wieder sehr abgelegen in Irland, aufwachsen und die verstreut es dann aber über die ganze Welt. Und die Schwester verschwindet und der Bruder sucht sie.
Die irische Musik haben sie keine mitgebracht, sondern 3 Amerikanerinnen, das können wir schon vorher wegnehmen. Amy Mandy haben wir schon gehört. Ihr nächster Wunsch, Tracy Chapman, die gerade letzten Freitag, glaube ich, eine neue Platte rausgebracht hat. Sie haben sich allerdings etwas Älteres gewünscht. Was hören wir und warum?
I used to be a sailor. Das ist einfach ein wunderschönes Lied und sie singt davon, dass sie eben einmal ein Matros war und jetzt ist sie quasi gefangen hinter Mauern und träumt davon, wieder die Bewegungen vom Meer, die Wellen und so zu spüren.
Ich habe es vorhin noch kurz gesagt, als wir uns getroffen haben. Ich war überrascht, dass sie sich keinen Jazz wünschen, weil sie haben, glaube ich, eine Zeit lang sogar einen Jazzclub geführt in der Schweiz. Wo war das ganz kurz?
Das war in Aarburg, also zwischen Alten und Sofigen.
Wann hören Sie denn heute noch Jazz?
Öfters. Ich gehe auch sehr gerne in Lokal, wo Jazz läuft, entweder an Platten oder live. Und höre dann zuhause die Jazz.
Hören Sie Musik, wenn Sie schreiben?
Nein, gar nicht. Wie gesagt, ich bin absolut empfindlich, was Ablenkung betrifft. Das ist auch mit Geräusch. Also schon, wenn irgendjemand ein Flüge zu laut summt, bin ich schon abgelenkt.
Tracy Chapman, I used to be a sailor.
be a sailor, sail across the seas. But now I'm just an island since they took my boat away from me. Oh no. I don't like being stationary. He wrote his epitaph. He wrote his eulogy. He said, I think that I can die now, but my true love won't come for me.
Tracy Chapman im Fokus, ein Wunsch vom Rolf Lappert, frischgebackener Gewinner vom Schweizer Buchpreis, der die Auszeichnung gestern zu Basel für seinen Roman «Nach Hause schwimmen» gewonnen hat. Die Geschichte vom kleinen Wilbur, der zuerst muss erwachsen werden, bis er das Leben so richtig akzeptiert. Der Wilbur, der kleiner und schwächer ist als die meisten oder die anderen, aber auch begabter. Er wünscht sich aber trotzdem manchmal, er wäre einfach nur gross und stark wie ein Actionheld, wie der Bruce Willis. Das ist am Wilbur sein, so ein bisschen sein Filmheld. Und die Kapitelüberschriften in ihrem Buch, das sind auch alles Filmtitel mit dem Bruce Willis. Sie haben vorher gesagt, Hollywood sei nicht so schlecht, wie sie ab und zu vom Foto gemacht werden. Sind Sie selber auch ein Fan vom Action-Kino? Oder wie sind Sie auf das gekommen, auf die Büchertitel, Überschriften?
Nein, ich bin also vom Action-Kino gar kein Fan. Ich schaue ab und zu einen, wenn ein Sport noch im Fernsehen kommt und ich will noch ein bisschen, etwas schauen. Aber ich würde nie ins Kino gehen, um einen Action-Film zu schauen. Der Bruce Willis ist in diesem Buch so präsent, weil der kleine Wilbur, vor allem, wenn er dann in die Schule muss und merkt, dass er immer der Kleinste und Schwächste ist und auch gehänselt wird und jemand ihn verprügelt, dass er einen Held sucht. Und das ist dann halt der Bruce Willis, weil für ihn der Bruce Willis der ist, wo durchs Leben geht, ohne sich irgendetwas gefallen zu lassen und in seinen Augen auch unverwundbar ist und vor allem nichts gespürt. Und der Wilbur wett in diesen Zustand kommen, nichts mehr zu fühlen. Also auch kein Schmerz und keine Sehnsucht nach seiner Tote.
Der Wilbur, der schreibt im Buch dann auch noch eine Biografie über Bruce Willis, die dann, glaube ich, abgelehnt wird. Und irgendwann auch mal kurz ein Drehbuch für einen vierten Teil von Die Hard. Unterdessen ist der vierte Teil in echt ja auch schon längstens im Kino gewesen, oder vor etwa einem Jahr. Da ist ihr Buch von der Aktualität quasi schon ein
bisschen. Den habe ich zum Beispiel nicht gesehen, noch nicht, aber irgendwann.
Überholt worden. Gute Drehbücher sind rar, das hören wir doch immer wieder von Hollywood-Schauspielern. Das wäre doch auch noch etwas für sie.
Nein, also ich habe schon probiert, nach Mannenzimmer zu Deutschland noch Drehbücher unterzubringen. Und es hat immer fast, es hat bei zwei Drehbüchern, die ich geschrieben habe, fast geklappt. Wir haben den Regisseur gehabt, wir haben die Schauspieler gehabt. Und im letzten Moment ist immer noch irgendetwas schief gegangen. Da ist der Produzent von der Firma weg und hat das Buch mitgenommen und hat es bei seiner neuen Firma probieren wollen. Oder es ist ein Fernsehanstalt, ein Spiel gekommen und dann hat es wieder Änderungen gegeben. Es hat einfach nie geklappt und irgendwann habe ich den Kanal voll gehabt.
Ich habe das mehr so salopp gefragt. Also, es ist tatsächlich, Sie haben Anstrengungen unternommen, Drehbücher zu schreiben und mal ein Buch für einen Film zu schreiben.
Ja, also eben nach Mannenzimmer, nach 65 Folgen Mannenzimmer, habe ich...
Das müssen wir vielleicht noch ein bisschen für die Leute, die das nicht wissen. Der Rolf Lappert hat vor, ja, in den 90er Jahren ist das mal gewesen, für Schweizer Fernsehen eine Sitcom oder einen grossen Teil von der Sitcom Mannenzimmer geschrieben. Wie sind Sie damals zu diesem Job gekommen?
Durch ein Inserat. Also das Fernsehen hat tatsächlich über ein Inserat Autoren gesucht und hat dann ein Wochenende gemacht, ein Info-Wochenende. Und dann irgendwann sind ein paar Leute zu einem Seminar eingeladen worden, wo man dann gelernt hat, um was es überhaupt geht beim Sitcom-Schreiben. Und dann durch weitere Prozesse bin am Schluss ich übrig gewesen, habe dann die erste Staffel, 7 Folgen, allein geschrieben und habe dann ab der zweiten Folge einen tollen Co-Autor gehabt, einen Deutschen, und habe mit dem die restlichen 58 Folgen geschrieben.
Sie haben vorher gesagt, es war so ein Seminar, workshopmässig. Kann man schreiben von Drehbüchern oder von Sitcoms lernen?
Ja, ich glaube, das ist noch eher vermittelbar als jetzt zum Beispiel Roman schreiben. Man muss ein gewisses handwerkliches Geschick mitbringen und vor allem muss man natürlich Sinn für Humor mitbringen. Also ich habe die Sitcom auch immer so als Spielwesen für den Kindskopf für mich betrachtet. Also dort hat man einfach alles, jeden Slapstick und so, wo einem gerade eingefallen ist, hat man probiert dort unterzubringen, was manchmal klappt hat, manchmal nicht. Und hat sich dort einfach können austoben. Und das ist toll gewesen. Und man kann es wahrscheinlich lernen, aber man muss ein bisschen etwas mitbringen.
Ihre Lehrer dort, das ist der Charles Lewinsky gsi. Ja. Da schließt sich ja auch auf eine Art ein Kreis. Der Charles Lewinsky, der kürzlich mit seinem Roman Melnitz ebenfalls einen grossen Bestseller gelandet hat.
Ja, ein tolles Buch.
Kann ich auch unterschreiben, habe ihn auch gelesen in meiner letzten Ferien. Bevor Sie geschrieben haben, sind Sie auch mal Grafiker gsi. Wann haben Sie denn zuerst mal gemerkt, dass Sie können schreiben?
Ja, dass ich kann schreiben, das ist, glaube ich, so mit... Also, wo ich mir eingebildet habe, ich kann schreiben. Das war so mit 20. Ich habe immer sehr viel gelesen und habe mit 18 noch nicht recht gewusst, ob ich nach der Ausbildung als Grafiker bildender Künstler werden, also Maler oder Schriftsteller. Ich habe dann zuerst gemalt und habe Kombinationen Malerei und Text probiert und bin dann immer mehr ins Schreiben gekommen.
Aber so ein bisschen für sich zu schreiben und dann aber auch wirklich an einen Roman anzugehen, das sind, glaube ich, schon zwei verschiedene Sachen. Hat es jemanden gegeben, der Sie ermuntert oder auch angespornt hat?
Ja, ich habe ja eigentlich mit Gedicht, also mit Lyrik angefangen. Habe die dann mal an Matthias Jenny, Nachtmaschinenverlag in Basel, geschickt. Und die haben ihm gefallen. Und er hat aber gesagt, es wäre besser, wenn du mit einem Roman würdest, debütieren würdest. Hast du nicht irgendeinen Prosa-Text? Und ich hatte etwas gehabt. Ich hatte eine Erzählung von knapp 100 Seiten. Und er hat gesagt, das ist kein Roman, das ist eine Erzählung. Und dann hat er aber gesagt, wir bringen das raus und wir nennen das Roman. Und dann ist das erschienen, folgende Tage, und dann noch 2 Gedichtbände und nochmal ein kleiner Roman, 120 Seiten. Und das ist eigentlich, also Matthias Jenny war der, der mich darin bestätigt hat, dass Schriftsteller etwas sein können, was ich machen möchte.
Aber es ist auch schon in Ihrem Elternhaus viel gelesen worden. Also es hat doch einen Haufen Bücher im Gestell gehabt von Ihren Eltern.
Ja, vor allem meine Mutter ist eine leidenschaftliche Leserin. Und Bücher sind bei uns daheim Alltagsgegenstände gewesen. Also wir hatten die Bücherstelle voll gehabt. Wir sind auch immer in der Bibliothek, gehen Bücher ausleihen. Was heute, glaube ich, in vielen Familien nicht mehr so der Fall ist. Also Bücher sind bei uns daheim wichtig gewesen.
Kommen Sie eigentlich selber noch viel zum Lesen, wenn Sie selber so viel schreiben?
Nein, leider in der letzten Zeit fast nicht mehr. Ich lese jetzt auch viele Sachbücher für mein nächstes Buch. Also so ein bisschen Hintergrundinformation.
Recherchearbeit.
Genau, ja. Und ich habe stapelweise Bücher jetzt auch immer bei Lesungen und so, wo man sich vielleicht auch mal austauscht, dass ich mein Buch jemandem gebe und komme dafür sein selber. Aber die liegen die meisten ungelesen noch rum und ich hoffe, irgendwann werde ich wieder Zeit.
Also im Gegensatz zum normalen Leser, der immer in die Ferien ein paar Bücher reinpackt, müssen Sie, wenn Sie jetzt in die Ferien gehen, vor allem Ihre Manuskripte mitnehmen.
Genau.
Die Ferien, wir haben es vorher kurz angetönt, die führen Sie auf Südafrika. Zuerst blüht Ihnen aber wahrscheinlich noch der ein oder andere Pressetermin. Schweizer Fernsehen wartet auch gerade jetzt hier vor dem Studio aussen. Die Pressetermine, die so Auszeichnungen wie jetzt der Schweizer Buchpreis, den Sie gewonnen haben, halt mit sich bringen. Und Sie lesen dann auch noch ein paar Mal aus Ihrem neuen Buch. Übermorgen am Mittwoch zu Luzern im Bourbaki-Kino und einen Tag später zu Klosters im Kulturschuppen. Und dann geht es auch noch auf Lesung in Deutschland.
Ja.
Also das klingt wahnsinnig stressig, aber Sie sind sich ja zu vielen Reisen gewohnt. Das ist nicht so eine Sache.
Genau, als Reisen bin ich gewohnt. Ich wohne auch sehr gerne in Hotels. Ich finde Hotels toll. Es ist anstrengend. Also gerade wenn man durch Deutschland fährt und dann von Stuttgart auf Hamburg und dann auf Rostock und dann wieder zurück auf Essen und so. Das sind einfach Kilometer, die man dann muss fressen. Das mache ich natürlich alles mit der Bahn. Aber trotzdem, es ist sehr schön, aber auch mit der Zeit anstrengend.
Wir sind fast am Ende von diesem Fokus, Rolf Lappert. Zum Schluss habe ich Ihnen noch drei kurze Fragen und drei kurze Antworten dazu. Also die Fragen stelle ich, die Antworten selbstverständlich. Von Ihnen das wichtigste Buch von Ihrem Leben?
Oh, das ist gemein. Also das Wichtigste ist wahrscheinlich Lolita, aber nur darum, weil das etwas völlig Neues war für mich.
Die unnötigste grammatikalische Regel der deutschen Sprache?
Mir hat die ganze Grammatik noch nicht ganz erschlossen. Obwohl ich relativ fehlerfrei schreibe, aber es hat viel, wo ich immer noch nicht Bescheid weiss.
Und wer sollte endlich den Literatur-Nobelpreis gewinnen?
Natürlich der Philip Roth.
Das überrascht mich jetzt nicht. Vielen Dank für das Gespräch, Rolf Lappert, Gewinner vom Schweizer Buchpreis. Für seinen Roman «Nach Hause schwimmen» erschien im Hanser Verlag 544 Seiten stark. Kostenpunkt rund 40 Franken. Und jetzt hören wir noch einen letzten Musikwunsch von Ihnen. Hier im Fokus Natalie Merchant, «Life is Sweet».
Ja, ein wunderbares Lied, wenn es einem schlecht geht, das Lied auflegen und man fühlt sich bombenmässig gut.
«Life is Sweet», wieder einen süssen Montagabend wünscht der Dominik Tiller.
So easily inside. It's a pity, it's a downright crime. It happens all the time. You wanna stay little daddy's girl. You wanna hide from the vicious world outside. She's a bit of bride. She'll never be satisfied, don't you know? And that's not right. I don't cry. No, the tears will do no good. So dry your eyes. Oh, they told you life is hard. Misery from the start. It's dark, it's slow, it's painful. But I tell you life is sweet. In spite of the misery, there's so much more to be grateful. Well, who do you mean? Who will you listen to? Who will it be? 'Cause it's time that you decide in your own mind. I've tried to comfort you.
tried to tell you to be patient. They are blind and they can't see. Fortune gonna come one day, and all gonna fade away. Your daddy the war machine, and your mama the long and suffering.
DRS3 Podcast.